Am dritten Betagmorgen Predigt im Jahre 1859. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens sehen. Jo 8,12. Anhand des gelesenen Textes wollen wir zu dieser heiligen Stunde durch die Gnade Gottes die geistliche Finsternis und das geistliche Licht untersuchen. Mit Finsternis meint man in der Heiligen Schrift nicht nur die Unwissenheit über das Gotteswort, sondern auch den Mangel an Erfahrung mit der Gnadenordnung, und dazu ein falsches Vertrauen in die eigenen Werke und Taten, große Unwissenheit über die Seligkeit, falsche Vorstellung von der Person Gottes und seinen hohen Eigenschaften, falsche Lehre von den Fähigkeiten des Menschen und von den Beziehungen zwischen ihnen. Mit der Finsternis meint man aber auch den Unglauben, die Verachtung des Gotteswortes, sowie der Sakramente. Und zum Schluss meint man mit der Finsternis ein gottloses Leben, wie es der Apostel Paulus zeigt, wenn er die Werke der Finsternis aufzählt, unter denen er Hurerei, Liederlichkeit, Unzucht, Saufen und Liberei nennt, die als heidnische Laster zwischen den Menschen immer noch üblich sind. Solches Leben nennt man in der Bibel Finsternis. Aber mit dem Licht meint man nicht nur richtiges Wissen über Gott, richtiges Wissen über die Beschaffenheit des Menschen, sondern auch Erfahrung mit der Gnadenordnung. So meint man mit dem Licht nicht nur das Wissen über den christlichen Glauben, sondern auch das Christentum im Herzen des Menschen, wozu allerdings eine fühlbare und bemerkbare Veränderung des Herzens und des Sinnes gehört, die in der Bibel Bekehrung und Neugeburt genannt werden. Mit dem Licht meint man außerdem ein heiliges Leben und allerlei christliche Güte, aber vor allem den lebendigen Glauben, der im Verabscheuen der Sünde und in der Freude, die nur begnadigte Seelen fühlen können, zum Ausdruck kommt. Der Heiland verspricht im Text des Tages, dass jener, der ihm nachfolgt, nicht in der Finsternis wandeln wird. Aber um ihm zu folgen, wird eine unbedingt wahre Bekehrung, Besserung, eine neue Geburt und ein lebendiger Glaube verlangt. Jener, der zum richtigen Licht kommen will, muss zuerst ein richtiger Christ werden, und dazu braucht man zuerst ein vom Geist Gottes bewirktes Licht durch sein Wort, weil jemand, der nicht den Heiligen Geist erhielt, das Gotteswort nicht richtig versteht, und derjenige, der das Gotteswort nicht richtig versteht, fällt sich und findet sich in der geistlichen Finsternis wieder. Von der großen Schar abgesehen, die das Gotteswort und die Sakramente verachtet, gibt es heutzutage viele, die vermuten, das Gotteswort richtig zu verstehen. Aber es handelt sich dann darum, ob man das Gotteswort richtig versteht. Wenn ein Bibelausleger irgendeinen Satz der Bibel in dieser und ein anderer auf jene Weise erklärt, wenn hochausgebildete Bibelausleger ein und dieselbe Stelle in der Bibel verschieden verstehen, wie kann da ein einfacher Mensch das Gotteswort richtig begreifen? Nach unserer lutherischen Lehre muss das Gotteswort die einzige Richtschnur in der Lehre sowie im Leben sein. Hierzu taugt das Licht der Vernunft nicht. Hier taugt die Weisheit der Welt nicht. Derjenige, der glaubt, dass der Mensch ohne Bibel und Gotteswort selig werden kann, wenn er nur der Leitung seiner Vernunft nachfolgt, wandelt in der Finsternis. Heute behauptet mancher Hochgelehrte, dass der Mensch es nicht nötig habe, das Versöhnungswerk oder die Lehre von der Rechtfertigung nur durch den Glauben ohne Taten zu kennen. Weil nun die Klugen dieser Welt, die ausgiebig den Zustand nach dem Tode des Menschen untersuchten und darüber nachdachten, keinen anderen Trost geben als die falsche Lehre, dass der Mensch, um selig zu werden, das Versöhnungswerk nicht zu kennen, sondern nur der Vernunft zu folgen brauche, wie kann da ein einfacher Mensch wissen, wie und in welcher Weise er in selig wird, da er in seiner Sorglosigkeit das Buch unter den Stuhl wirft, nachdem er konfirmiert wurde, ohne dass er sich danach um Gott oder den Feind kümmerte. Ohne dass er sich darum kümmert, wie er lebt. Er lebt vielmehr nur weiter in Saus und Braus, in der Sauferei, in der Unzucht, im Fluchen, im Missbrauch des Namens Gottes, im Stolz, im Schmücken, in der Eitelkeit, in allerlei weltlichen Vergnügungen und Zeitvertreib, im Überfluss, im Hass, im Zorn, im Gezänk, in der Schlägerei, in der Gier, im Diebstahl und im Verachten des Gotteswortes und der Sakramente. Solch ein Leben sehen wir jeden Tag vor unseren Augen, als ob Gott blind wäre, dass er nichts sieht, oder taub, dass er nichts hört, oder dass er ein so barmherziger Gott wäre, der sich darum nicht kümmert, wie der Mensch lebt oder was er für einen Glauben hat, sondern ihn so leben lässt, wie er nach seinen üblen Begierden und nach seinem Willen leben will, um ihn dann nach dem Tode in den Himmel zu nehmen. Ja, gerade so ein Leben wird in der Bibel geistliche Finsternis und Blindheit genannt. Und diese Finsternis ist jetzt so schrecklich groß, dass jene, die in der Finsternis wandeln, sie nicht begreifen können. Wenn vom geistlichen Licht irgendwo ein Funke erscheint, so sagt man von jedem, bei dem die Zeichen des geistlichen Lichts vorkommen, dass er ein Schwärmer, ein Ketzer oder ein sonst Verirrter sei. dann kommt die rückhaltlose Herde der Welt, um zu schauen und zu gaffen. Als die Jünger vom Heiligen Geist an Pfingsten erfüllt wurden, war eine große Menge Menschen erstaunt, aber einige höhnten und sagten, sie sind voll süßen Weines. Die Welt nahm die ersten Wirkungen des Christentums mit Hohn entgegen, aber es dauerte nicht lange, dass die große Herde von Bitterkeit und geistlichem Hass auf die Christen erfüllt wurde. Und überall, wo das lebendige Christentum erschien, entflammte auch der geistliche Hass. Die Welt hat immer alle richtigen Christen gehasst, verachtet und verfolgt. Und dies war nun die geistliche Finsternis, welche die geistliche Sonne, nämlich Gottes Sohn, gekommen war zu beseitigen. Aber die Strahlen der Sonne erreichen nicht die Tiefe, wo die Geister der Finsternis wohnen, und die Gestalten, die nie das Licht gesehen haben, werden starrblind, wenn das Licht auf sie fällt. Die Geister der Finsternis hassen das Licht, weil ihre Werke übel sind. Alle natürlichen Menschen glauben, dass die geistliche Finsternis, in der sie geboren und aufgewachsen sind, das richtige Licht darstellt. Und deshalb sagen alle, nämlich die Weisen dieser Welt, die für sich selber den Weg abgesteckt haben, auf dem sie in die Ewigkeit wandeln, wir brauchen kein besseres Licht als das, was wir durch die Vernunft erhalten haben. Wir sehen im Licht der Vernunft den Weg, auf dem der Mensch wandeln soll, um seinen Zweck zu erfüllen. Wir brauchen keine anderen Gesetze zu wissen, wir brauchen das Versöhnungswerk nicht zu kennen. Wir können mit der Vernunft das richtige Licht bekommen, und im Licht der Vernunft sehen wir den Weg zum Leben. Wenn wir der Fügung der Vernunft folgen, so können wir den Zweck unseres Daseins auf der Erde erfüllen. Andere sagen, wenn ich alles richtig tue, kann Gott mich nicht verurteilen. Einige sagen, wenn der Mensch alles macht, was seiner Besserung dient, so ist Gott verantwortlich für seine Seele, wenn er den Menschen verurteilt. Manche gehen in ihrer Selbstgerechtigkeit noch weiter und sagen, ich habe in der Welt mehr Gutes als Böses getan und hoffe, dass Gott mich in der anderen Welt belohnt. Und habe ich etwas übertreten, so wird er mir sicher vergeben. All dies hat man im Licht der Vernunft gesprochen und gedacht. Aber wie passt nun diese Lehre mit unseren Bekenntnisschriften zusammen, in denen steht, dass der Mensch von seiner Beschaffenheit her ein Kind des Hasses ohne Gottesfurcht, ohne Liebe zu Gott und ohne den Glauben zu Gott ist? Und wie passt die Lehre Luthers zu der Lehre, die von einem Teil der Weisen dieser Welt immer noch in unseren Tagen behauptet wird? Sie behaupten, dass der Mensch von seinem Grunde her gut ist, das heißt, dass er von der Seele und vom Herzen gut ist. Er brauche daher keine Buße zu tun. Er sei gut an und für sich. Wir sprechen jetzt nicht über den einfachen Haufen der Welt, der sich nie um Gott, Himmel oder Hölle kümmert, der in den Tag hinein lebt und seinen fleischlichen Begierden folgt, ohne darüber nachzudenken, wohin der Weg endlich führt. Wir sprechen jetzt vielmehr von den Weisen dieser Welt, die im Licht der Vernunft leben, ohne sich um das Versöhnungswerk zu kümmern. Luther debattierte mit den Katholiken über den freien Willen des Menschen und sagte, dass der Mensch keinen freien Willen in geistlichen Dingen habe, dass der Mensch seine Besserung weder anfangen noch beenden könne, und dass der Geist Gottes in ihm sowohl den Willen als auch das Tun nach seinem Wohlgefallen bewirken muss. Wie passt nun diese Lehre Luthers mit der Lehre zusammen, die von den Weisen dieser Welt verkündet wird, dass der Mensch über einen freien Willen in geistlichen Dingen verfüge, und dass er seinen Willen veredeln und sich selber gut machen könne? All dies denkt und spricht man nun im Licht der Vernunft. Aber ist sie das Licht der Welt? War der Heiland einer von den Weisen dieser Welt? Viele der Weisen dieser Welt haben sich wirklich vorgestellt, dass er der Vorzüglichste unter ihnen war. Andere behaupteten aber, dass in der Welt alles besser wäre, wenn die christliche Verzückung nicht in die Welt gekommen wäre. Gibt es hier nun irgendjemanden, der dem Beispiel des Heilands in der Lehre und im Leben nachfolgen und durch dieses Nachfolgen zum richtigen Licht kommen will? Er hat im heutigen Text gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Er hat jedoch auch gesagt, dass das Licht in die Welt kam, aber die Leute liebten die Finsternis mehr, weil ihre Taten übel waren. Und dies hat sich als Wahrheit vom Anfang der Christenheit an bis in unsere Tage erwiesen. Die Welt hat die kleine Herde, die Christen genannt wurde, seit Beginn geschmäht, verhöhnt, verachtet und gehasst. Und richtige Christen müssen dieses Schmähen, Verachten und den geistlichen Hass der Welt heute immer noch entgegennehmen. Wo auch immer richtige Christen vorkommen, da werden sie das Ziel des Hasses und der Verfolgung durch die Welt sein. Die geistliche Finsternis äußert sich darin, dass jedermann, der Christ den Jünger tötet, glaubt, dass er damit einen Dienst für Gott leistet. Die Blindheit wäre nicht so groß, wie sie ist, wenn die Welt das lebendige Christentum als Werk Gottes im Menschen erkennen würde. Die Welt sollte den weisen Rat Gamaliels befolgen und die Christen in Ruhe lassen. aber der weise Rat Gamaliels wird nicht mehr befolgt, wenn irgendein Feind des Christentums und der Christen wie Saulus festgenommen wird. So muss er zuerst vom Licht der himmlischen Sonne geblendet werden und seine geistliche Blindheit erkennen. Saulus wandelte im Licht der Vernunft, wenn er Christen verfolgte, aber als der Himmel sich ihm öffnete, konnte er ein anderes Licht sehen, das er nie zuvor gesehen hatte. Und dies muss einem jeden geschehen, der wahre Christ werden will. Er muss zuerst seine geistliche Blindheit erkennen, denn sonst geschieht es ihm so, wie der Heiland sagt: Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun ihr aber sprecht: Wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Jo 9,41. Das heißt, wenn ihr eure geistliche Blindheit erkennen würdet, so würdet ihr euch zum geistlichen Licht leiten lassen, aber jetzt glaubt ihr, dass ihr den richtigen Weg zum Licht seht. Deshalb könnt ihr euch nicht zur Überzeugung der Wahrheit des göttlichen Ursprungs der christlichen Lehre führen lassen. Wir können nicht sagen, dass wir mehr als einen Schimmer von dem geistlichen Licht gesehen haben, und dieser Funke von dem Feuer, das der Heiland auf der Erde anzuzünden kam, sah in den Augen der Welt wie ein Funke aus, der aus der unendlichen Tiefe kam und der sofort gelöscht werden sollte. Aber wir glauben und hoffen, dass dieser Strahl des geistlichen Lichtes ein Zeichen von der Dämmerung des Tages ist und später als eine Flamme hoch am Himmel stehen wird, wie schrecklich sie auch nach Meinung der Welt aussehen würde. So wie weise Heiden im Christentum eine schreckliche Verzückung sahen, so wird das richtige christliche Leben immer noch für eine Verzückung gehalten. Aber mancher muss auf dem Totenbett erkennen, dass das lebendige Christentum richtig ist und von Gott her stammt, dass es dem Tode und der Hölle trotzt und die Christen mit Freude im Tode erfüllt. Aber die Gegner des Christentums müssen in der Verzweiflung versinken und in dem wichtigen Augenblick sich selbst verurteilen, wo sie in die Ewigkeit gehen müssen. Maria, dein Heiland lebt und wird dich am letzten Tage auferwecken und dir die Krone des Lebens schenken. Amen.